Ja, die Lesung steht in Galater 1, Vers 11 bis Galater 2, Vers 10. Kapitel 1, Vers 11 bis Kapitel 2, Vers 10. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass ich das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber meiner Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde nach Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben wir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus, das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als wir die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Wir wollen beten. Herr Jesus, über allem gebührt dir die Ehre und der Dank und die Anbetung. Dir wollen wir danken, Herr Jesus, dass du der Allmächtige bist über Himmel und Erde und dass dir gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Danke, dass du so groß und allmächtig bist und Herrscher über das ganze Universum und dass dir nichts aus deinen Händen gleitet und du alles festhältst und dass du alles zu deinem Wohl hinausführst und den Plan, den du vorgenommen hast und zum Ziel bringen wirst. Wir danken dir für deine Gnade, Herr Jesus, die jetzt hier auf der Erde gilt und dass wir hier zusammenkommen dürfen als diejenigen, die Gnade sehen durften und erkennen durften in dir, Herr Jesus. Danke, dass du so groß bist. So segne du uns jetzt, segne dein Wort ganz besonders an uns und verherrliche du dich. Gebrauche unseren Bruder und salbe seinen Lippen, dass er das Evangelium uns weitersagen kann. Und bereite unsere Herzen vor und zu und dass dein Wort hineinfallen kann und Frucht bringt für die Ewigkeit. Danke, dass es so kostbar ist und dass wir es jeden Tag neu erleben und erfahren dürfen, wie du uns darin begegnest. Wir ehren dich jetzt über den Abend. Wir rühmen dich allein und geben dir den Dank. Amen.
Klar erkennbar, ganz großer, stark biografischer Text vom Apostel Paulus. Wir haben in seinen Briefen keinen sonst mehr so ausführlichen Text über diese biografischen Hintergründe seines Lebens. Natürlich gibt es immer wieder so Knotenpunkte, wo uns ein bisschen hineinschauen lässt in das, was sein Leben ausmacht. Wir haben eine Passage im Philipperbrief, wo er ein bisschen Rückblick hält auf sein Leben. Wir haben ein bestimmtes Stück im großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, wo er besonders auch nochmal biografische Daten einpflicht. Wir haben noch einmal einen gewissen Textanteil im 1. Timotheusbrief, im 1. Kapitel. Aber kein Text ist so ausführlich in den Briefen wie hier Galater 1, der Text ab Vers 11 bis Kapitel 2, Vers 10. Und natürlich haben wir als Pendant, als Parallel dazu die Texte aus der Apostelgeschichte, die man jetzt daneben legen muss und daneben legen kann und auch daneben legen sollte, um ein bisschen rauszukriegen, wie diese Biografie des Apostels Paulus hier zu verstehen ist. Aber kurz müssen wir uns ja zuerst fragen, warum gibt es überhaupt hier so einen stark biografischen Text? Warum erzählt der Mann das überhaupt? Will er ein bisschen ihn Anteil geben an seinem Leben, ein bisschen plaudern aus dem, was so gelaufen ist? Und dann merkt man gleich von Anfang an, oh, das scheint es ja nicht zu sein. Also wenn ich in meiner Biografie formulieren muss, was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht, dann merkt man schon, oh, da ist aber irgendwie ein anderer Hintergrund für biografische Notizen, als wenn wir mal zusammensitzen und gucken, was haben wir in den letzten 20 Jahren so gemacht. Es gab Auseinandersetzungen in diesen Gemeinden um die Biografie des Apostels Paulus, um die Frage, was ist das eigentlich mit diesem Mann, mit seiner ganz besonderen Geschichte, die er hatte? Wie ist er zum Glauben gekommen? Was ist seine Vorgeschichte? Ist es eigentlich ein richtiger Apostel? Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Von wem ist er eigentlich abhängig? Ist das Evangelium, was der uns sagt, wirklich richtiges Evangelium? Diese ganzen Sachen, die waren auch in den Gemeinden in Galatien tatsächlich offensichtlich ein Thema und beschäftigten und haben damit es schwierig gemacht, dass die Botschaft, die der Apostel Paulus weiterzusagen hatte, tatsächlich auch in den Gemeinden Einklang fand. Deswegen ist dem Apostel Paulus das wichtig, hier ein wenig biografisch hineingucken zu lassen, was ist denn passiert in meinem Leben, was hat Gott in meinem Leben getan? Und das Ergebnis des Ganzen sollte dann sein, dass diese Gemeinden, an die der Galaterbrief gerichtet ist, am Ende dieses biografischen Durchgangs kapieren, wenn wir es mit dem Apostel Paulus zu tun haben, dann haben wir es mit einem vollwertigen Apostel zu tun. Und wenn wir ihm zuhören, dann hören wir durch ihn Wort Gottes, so wie bei den anderen Aposteln auch. Das ist der letzte Sinn dieser kurzen biografischen Abhandlung. Natürlich können wir jetzt an diesem Abend ein paar Dinge lernen, einfach über den Apostel Paulus und seine Geschichte. Und das Spannende natürlich ist hier, dass hier uns Dinge gesagt werden, die wir sonst nicht wüssten, die einfach hier mit hineingeordnet sind. Das Eigenartige ist aber auch, dass genau dieser Text natürlich zu viel Diskussionen Anlass gegeben hat, weil er uns an einer Stelle ein bisschen in der Waage lässt, unklar lässt, wohin wir mit diesen Texten gehen sollten. Und das liegt an einem kleinen Vers, der in Kapitel 2 gleich am ersten Vers steht, weil es da heißt, danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas, nahm auch Titus mit mir. Und das Spannende ist, welcher Jerusalem-Besuch ist hier mit Kapitel 2, Vers 1 gemeint? Ich setze mal eine gewisse Kenntnis der Biografie des Apostels Paulus bei Ihnen voraus. Und dann wissen wir, hier an dieser Stelle wird diskutiert, ist das entweder der Besuch in Kapitel 11 der Apostelgeschichte, wo wir davon erfahren, dass der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern Geld eingesammelt hat und es nach Jerusalem gebracht hat und es dort eben zu einem gewissen Gespräch und Kontakt kam. Oder ist das, was hier in Kapitel 2, Vers 1 steht, schon das, was in Kapitel 15 der Apostelgeschichte erst berichtet wird, quasi ein ganz bestimmter Rückblick auf das sogenannte Apostelkonzil? Und das liegt unter anderem daran, auf was man diese Zahl 14 bezieht, diese 14 Jahre. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten, dass man sich entscheiden kann. Merken Sie, beide haben ein gewisses Gewicht, auch ein gewisses Recht. Entweder man bezieht die 14 nach vorne auf den Anfang der ganzen Erzählung, also 14 Jahre von dem an, wie hier Jesus Christus in mein Leben hineingegriffen hat, oder es schließt direkt an das die Zeit davor an. Je nachdem lande ich in einem früheren Ereignis, Kapitel 11 der Apostelgeschichte, oder einem späteren Ereignis, Kapitel 15 der Apostelgeschichte. Wenn Sie das interessiert, schlagen Sie mal richtig die entsprechenden Kommentare nach, da wird das intensiv diskutiert. Ich entscheide mich jetzt an dieser Stelle einmal, Ihnen eher die Variante zu liefern, wo ich denke, da gibt es mehr Argumente dafür, dass wir in Kapitel 2, Vers 1 es mit dem Ereignis in Kapitel 11 der Apostelgeschichte zu tun haben. Wenn Sie jetzt einmal reingucken in Ihre Bibeln, je nachdem, was für eine Bibelausgabe Sie haben, bieten die einen Bibelausgaben bei Kapitel 2, Vers 1 Ihnen als Paralleltext logischerweise Kapitel 15 der Apostelgeschichte an und die anderen Bibeln bieten Ihnen Kapitel 11 an. Also das ist genau das und das eine hat seine Berechtigung und das andere auch. Wie nun schildert hier der Apostel Paulus? Er schildert auf der einen Seite seine Vorgeschichte. Ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Das wissen wir auch aus der Apostelgeschichte. Denken Sie nur an das, was im Umfeld von Stephanus geschehen ist und was nachher mit der Damaskusreise des Apostels Paulus beschrieben wurde. Ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen, meinem Volk, weit und eiferte über die Maßen für die Satzung der Väter. So weit, so klar. Dann greift Gott in das Leben dieses Mannes in ganz außergewöhnliche Weise ein. Das große Kapitel 9 der Apostelgeschichte, Paulus Saulus vor Damaskus. Mit allem, was so dazugehört, allein dreimal erzählt uns das die Apostelgeschichte aus verschiedener Perspektive, was da ganz eindrücklich passiert ist, wo Jesus Christus in das Leben dieses Mannes hineingetreten ist. Und dann erfahren wir nun, dass danach eben, wie wir auch hier hören, es eine Phase gab, wo dieser Mann eben wieder in Damaskus zu Hause war. Wenn Sie sich mal ganz kurz die Geografie vorstellen, dann müssen wir uns das bewusst machen, dass der Apostel Paulus geografisch in diesen kleinasiatischen Bereich hineingehört. Tarsus, ganz in der Südostecke der Türkei, in der Südostecke der Türkei und dann weiter südlich hinein in den Bereich Syrien, damals Arabien, Damaskus und dann noch weiter südlich erst nach Jerusalem. Also in diesen geografischen Bereich, da war der Apostel Paulus richtig zu Hause. In diesem Feld Jerusalem, Damaskus, Tarsus, dies ist sein Feld, seine Heimat, da ist der Mann stark. Und da war er zuallererst, so heißt es hier, und das lesen wir parallel auch in der Apostelgeschichte. Einmal lesen wir, er war einige Tage da, wenig später heißt, er war viele Tage da. Hier erfahren wir, es waren rund 3 Jahre, die eben in Damaskus, Arabien, in diesem Feld er sich aufgehalten hat. Dann kommt es zu einem kurzen Besuch in Jerusalem, wovon uns sowohl Kapitel 9 der Apostelgeschichte berichtet, als auch hier der Apostel Paulus sagt, indem er uns in Vers 18 sagt, danach 3 Jahre später kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihnen. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus des Herrn Bruder. Interessant für uns an dieser Stelle, dass damals schon Jakobus des Herrn Bruder, also der Jakobus, der später der große Gemeindeleiter von Jerusalem wurde und der uns einen Jakobusbrief geschrieben hat, dass der hier schon den Titel Apostel bekommt, der ja eigentlich nicht zum innersten Kern dieser Zwölfergruppe auch dazugehört. Aber er bekommt in gleicher Weise hier diesen Titel eines Apostels. Und dann erfahren wir, dass nach dieser Zeit, dieser kurzen Zeit, diesen 15 Tagen in Jerusalem, es wieder eine längere Phase gab, wo er eben in Caesarea unterwegs ist, so sagt uns Kapitel 9 der Apostelgeschichte, wo er in Tarsus unterwegs ist, wo er dann vor allem in Antiochien unterwegs ist. Und das korrespondiert mit dem, was er uns hier berichtet. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Er landet, das wissen wir, in der Gemeinde in Antiochien. Und Sie wissen auch, wer ihn dahin geholt hat, das war Barnabas. Barnabas hat ja in dieser Gemeinde in Antiochien eben diese ganz bewusst schwerpunktmäßig heidenchristlich orientierte Gemeindearbeit aufgebaut und da holte er sich als Mitarbeiter Barnabas an Bord. Ganz bewusst sagt uns die Apostelgeschichte, er hat ihn eben aus Tarsus dazu sich geholt und jetzt ist er also mit an Bord. Und jetzt kommt das, was wir in Kapitel 11, so der eine Gedankengang, hören der Apostelgeschichte, nämlich, dass aufgrund der Ankündigung der kommenden Hungersnot es zu einer großen Sammlung, einer großen Kollekte kam, die nun der Apostel Paulus nach Jerusalem bringt. Und das ist nun das, was eben hier in Kapitel 2 beschrieben wird. Er kommt nach Jerusalem, übergibt diese Kollekte, von der wir auch am Ende hören, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun, und übergibt die und dabei kommt es logischerweise zu Gesprächen mit den Aposteln über seinen Dienst, über sein Evangelium und über seine ganz besondere Schwerpunktsetzung, nämlich das Evangelium nicht nur den Juden, sondern in ganz besonderer Weise auch den Heiden zu sagen. Während eben von Jerusalem aus eher der Schwerpunkt war, es den Juden in großer Kraft zu sagen. Und das ist nun das, was uns in diesem Text hier beschrieben wird. Wenn Sie jetzt eine Zeitachse haben wollen, dann wissen Sie, dass wir bis heute keine letzte Gewissheit haben über diese Datenabläufe. Gehen wir einmal davon aus, von dem Jahr 30 als dem Jahr der Kreuzigung und der Auferstehung, dann wissen Sie, dass wenig danach, eben Jahr 31, 32, eben es zur Bekehrung, zu Kapitel 9 der Apostelgeschichte kam. Und dann merken Sie, liegen Sie mit Kapitel 2, Vers 1, hier etwa Mitte der 40er Jahre, 44, 45, so ungefähr müssen Sie das vorstellen. Und dann für alle, die Zahlen lieben, kommt etwa im Jahr 48 herum es eben zum sogenannten Apostelkonzil, dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte, was dann hier noch gar nicht berichtet wird im Galaterbrief. Die andere Variante, die erspare ich Ihnen, weil ich den Eindruck habe, Sie sind schon mit dem absolut bedient, was da an Daten drinsteht über den Apostel Paulus. Was wir aber dabei entdecken ist, wie vieles wir nicht wissen von diesem Mann. Wie vieles wir überhaupt nicht wissen. Viele, viele Jahre des Dienstes nach seiner Entscheidung, nach seiner Bekehrung, nach seiner Berufung, von denen wir nur ganz dürre Orte haben. Damaskus, Arabien, Zilizien, Tarsus. Orte, an denen der Apostel Paulus nach seiner Hinwendung zum Glauben an Jesus Christus nicht mal eben nur ein paar Monate war, sondern summa summarum runde 14 Jahre, von denen wir kaum eine Information haben, was in dieser Zeit an Mission, an Evangelisation, auch an theologischer Arbeit und Prägung in ihm geschehen ist. Wir haben also eine relativ dürftige, nur sehr kurze biografische Abhandlung über diesen so wichtigen Apostel an dieser Stelle. Aber natürlich wollen wir nicht nur beim biografischen Abriss bleiben, sondern wollen natürlich auch versuchen, irgendwie diesen Text für uns zu verstehen, auch ihn zu verstehen in dem, was hier diskutiert wird für die galatischen Gemeinden. Und dann geht es uns natürlich sofort so, wenn wir die Biografie des Apostels Paulus vor uns sehen, dass man sich kaum traut, seine eigene normale, schlichte Biografie da überhaupt daneben zu legen. Das ist normal, das ist klar. Man fühlt sich ja irgendwie in einer anderen Liga, wenn man das hier liest. Das ist auch gesund. Denn wir haben es hier mit dem Apostel Jesu Christi zu tun, mit ganz besonderen Persönlichkeiten, die der lebendige Gott seiner Gemeinde als grundlegendes Fundament gegeben hat. Und trotzdem gilt, dass wir diesen großen Text der Biografie des Apostels Paulus herunterbrechen wollen und auch herunterbrechen dürfen in unser ganz normales kleines Leben. Manchmal braucht man eben nicht den großen Schein, man braucht die kleine Münze. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, an die kleine Münze zu kommen. Ich war gestern für einen kurzen Trip in Wetzlar zu einer Sitzung und manchmal ist dann doch die Fahrt zu lang und dann dachte ich, es hilft nichts, ich muss auf Toilette. Termin, Sitzung hin, Sitzung her. Man fährt raus, zieht das Portemonnaie und denkt, nur den 50er dabei. Und diese freundliche Tankstelle ist schon so wunderbar eingerichtet, dass man eben nur reinkommt, weil man mit entsprechendem Kleingeld da eben dann öffnet. Was macht der Mensch? Er geht in die Tankstelle hinein. Mit dem ganzen Charme versuche ich diesen Mann zu überzeugen, mit diesen 50er zu wechseln, kriege aber eine glatte Abfuhr. Denn er will das nicht machen, dann käme jeder. Also was macht man? Man guckt sich in der Tankstelle um, kauft völlig unnötige Süßigkeiten, um eben seinen 50er Wechsel zu kriegen, um wenigstens irgendwas in der Hand zu haben, um ganz kurz nur eine kleine Münze zu haben. Und ich hoffe sehr, dass ich von dem 50er hier, Biografie des Apostels Paulus, nachher mit einem 1-Euro-Stück rausgehen können und sagen, das ist meine kleine Münze. Von der großen Biografie des Apostels Paulus, mit allem, was dazu gehört. Das 50-Cent-Stück, mit dem ich jetzt weitergehen kann. Also der große Schein haben wir. Lass uns gucken, ob wir heute Abend auch ein Stück die kleine Münze hinkriegen für uns, wenn wir diesen Text miteinander lesen. Wenn wir diesen Text miteinander lesen, entdecken wir als ersten Leitsatz, dass wir begreifen, das gilt für den Großen und für uns Kleine. Du, der lebendige Gott, der lebendige Gott, bist tatsächlich in meine Biografie hineingetreten. Du, der lebendige Gott, bist in meine Biografie hineingetreten. Das ist ja, was hier Paulus uns berichtet. Er sagt, ihr wisst ja, wie ich so gelebt habe, wie es alles so gelaufen ist. Ihr habt das ja mitbekommen. Ihr kennt ja auch ein Stück weit meine Vergangenheit im Judentum mit allem, was ich so gemacht habe. Ihr wisst um mein Elternhaus, meinen Geburtsort und meine theologische Ausbildung im Judentum. Ihr wisst, wie ich zu bestimmten Lehrern zu Füßen saß. Ihr kennt das alles. Ihr kennt meinen ganzen Eifer fürs Gesetz, mein ganzes Engagement im Judentum, dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu dienen, das wisst ihr alles, ist euch alles klar. Und dann kommt der Satz, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Das ist es. Das heißt, es ist was passiert in die normale Biografie, die dann eben so weitergelaufen wäre. So Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, bis eben auch die Biografie eines Saulus Paulus irdischerseits zu Ende ist, tritt Gott in Jesus Christus hinein. Es kommt zu einem Ereignis, es kommt zu einem Abbruch, einer Unterbrechung, einer Wende, einem neuen Gleis, das gelegt wird für diesen Mann. Und das Erstaunliche ist, dass er für sich sagt, stellt euch das vor, ob ihr es glaubt oder nicht, der lebendige Gott, dem das Universum gehört, dem war ich nicht zu wenig, nicht zu gering, nicht zu nebensächlich, dass er in meine kleine irdische Biografie hineingetreten ist. Und man spürte ja bei Paulus, das wissen wir, wir haben es beim Apostel Paulus nicht mit einem zweifelnden, an seiner Sünde nagenden, tief sich nach Gott sehenden Mann zu tun, überhaupt nicht. Ich denke, wir hören das aus den Texten sehr gut. Der Mann war ein absoluter Überzeugungstäter. Der wusste, was er wollte. Der war klar geschult. Der hat eine Hochschulausbildung gehabt. Der war überzeugt davon, von dem, was er tat. Er war auch überzeugt davon, dem, was er tun musste in Bezug auf diese komische Sekte der Nazarener, die da anfing zu wuchern. Der ging ganz straight seinen Weg, ganz überzeugt. Und da hat nichts gewackelt. Da war kein Zweifel, gar nichts. Und dann knallte da Gott rein und drehte diesen Mann wirklich um, packte den. Und wenn der bisher da lang gelaufen ist, ist er dann da lang gelaufen. Völlig Wende im Leben dieses Mannes. Stellt euch vor, Gott ist in mein Leben hineingetreten. Und das spürt man immer wieder bei den Sätzen des Apostels Paulus. Denken Sie an dieses große Wort, was wir immer wieder zitieren aus dem 2. Korintherbrief. Gott, der sprach, Licht soll aufleuchten, der Finsternis, Schöpfungslicht soll aufleuchten. Der hat doch einen hellen Schein in unsere Herzen eingegeben. Vorher sagt er, war es finster bei mir. Und jetzt hat Gott bei mir tatsächlich das Licht angemacht. Und das ist das eine, was beim Apostel Paulus da steht. Gott hat in meinem Leben gehandelt. Er ist in meine Biografie hineingetreten. Was mache ich denn dann? Das, was hier schon andere über das Leben des Apostels Paulus getan haben. In Vers 24 lesen wir es. Die priesen Gott über mir. Stellt euch vor, dieser verrückte Fanatiker Paulus, dieser ganz besondere, den hat Gott erwischt. Der ist zum Glauben an Jesus gekommen. Der gehört jetzt zu uns, in Anführungszeichen. Der sitzt in der christlichen Gemeinde. Ihr werdet es nicht fassen. Der verkündigt, der evangelisiert. Der hat einen ganz besonderen Dienst. Sie priesen Gott über meinem Leben. Wie ganz anders wäre mein Leben, wäre ihr Leben verlaufen bis zum heutigen Tag, wenn nicht Jesus hineingetreten wäre. Haben Sie es mal überlegt? Natürlich, ab und zu denkt man drüber nach. Was wäre wohl in meinem Leben gelaufen, wenn es nicht das gegeben hätte, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren? Als es Gott gefiel, so in meinem Leben zu handeln? Wie ganz anders wäre mein Leben verlaufen ohne dich, Herr Jesus Christus? Und das betrifft ja nicht nur den Zeitpunkt bis jetzt, sondern wir entdecken ja, was das bedeutet, wenn wir nach vorne denken. Wie ganz anders wäre mein Leben gelaufen, würde mein Leben in die Zukunft laufen, wenn es Jesus nicht für mich gäbe. Am vergangenen Sonntag habe ich nach 12 Jahren zum ersten Mal wieder meine alte Gemeinde aufgesucht in Hamburg. Die sind zurzeit pastorenlos und haben dann alle Lücken versucht zu stopfen, und so lange mich begnadet, bis ich dann sagte, ja, gut, mache ich. Also einmal Hamburg und zurück. Unter anderem war da auch ein Mädchen, was mir vorgestellt wurde. Ein Mädchen, die ich offensichtlich als Kind getauft hatte, als eine meiner letzten Amtshandlungen da oben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Sie sah auch anders aus inzwischen. Auf jeden Fall kam sie auf mich zu mit ihren Eltern Und dann waren auch die Bilder dokumentiert und ich stand da dabei mit diesem Täufling, alles, bin doch älter geworden, also klar erkennbar. Und alles, was dazugehört. Und dann sage ich so, und jetzt ist für mich die allerwichtigste Frage, was hast du jetzt denn gemacht mit deiner Taufe? Hast du denn das jetzt auch wenigstens eingelöst, deine Taufe? Und dann merkte ich natürlich, es war ein bisschen wuchtig, ich gebe es zu, aber ich dachte, ich komme lang nicht mehr hin. Andreas, Augen zu und durch. Und dann sagte ich, weißt du, was ich meine? Glaubst du jetzt auch an Jesus? Und dann sagt sie, und dann merkte ich schon, sie tritt noch ein Stückchen zurück. Ja, das tue ich. Ich sage, gut, dann ist für dein Leben das Allerbeste und das Allerwichtigste schon gelaufen. Alles andere, was jetzt in den nächsten 40, 50, 60 Jahren kommt, ist absolut nachgeordnet gegenüber der einen Tatsache. Du, Herr Jesus Christus, bist in meine Biografie hineingetreten. Es gefiel dir, deinen Sohn in meinem Leben zu offenbaren. Ich habe das Vorrecht, ich habe die Gnade, ich habe das Geschenk, Christ sein zu dürfen. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Da ist ein Wunder passiert. Ja, das merken wir auch. Da ist ein Wunder passiert. Denn wer hätte den Apostel Paulus denn knacken sollen? Meinen Sie, ein paar kleine intellektuelle Gespräche hätten den umgedreht? Meinen Sie, ein paar nette Erfahrungen mit ganz netten Jesusleuten hätten ihn überzeugt? Meinen Sie, ein ganz besonders auf ihn ausgerichteter missionarischer Gottesdienst hätte ganz besonders ihm gut getan? Verstehen Sie, was ich meine? Da muss ein Wunder passieren. Und das hebt das alles andere nicht auf, dass wir mit Leuten reden und sie um sie kümmern und Beziehungen aufbauen. Ja, aber letztlich muss ein Wunder passieren. Und wir erleben hier ja das Erwählungswunder. Als aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert hat. Da gibt es ein vorgreifendes Handeln Gottes im Leben des Apostels, wo der davon noch überhaupt keine Ahnung hatte. Es muss ein Wunder passieren. Und deswegen, wenn wir das hören und lesen, dann werden wir neu aufgefordert, tatsächlich um dieses Wunder auch im Umfeld unserer Gemeinde und unseres Lebens zu beten. Dass Gott diese Wunder wieder tut. Dass Gott diese Wunder wieder tut. Dass Gott Menschen erreicht, in ihrem Herz, in ihrem Denken erreicht. Dass er in das Leben, in die Biografien von Menschen hineintritt. Denkt das immer und immer wieder. Sehen Sie, wir sind jetzt genau in den Tagen vor dem Abschluss des derzeitigen Glaubensgrundkurses. Und da sitzen 26 Leute da zurzeit mit mir da im Glaubensgrundkurs. Natürlich ein Teil Christen, Begleitpersonal, in Anführungszeichen, interessiert und alles mögliche, aber auch ein paar Menschen, von denen man im Gespräch gemerkt hat, die sind am Überlegen, ob sie zum Glauben an Christus kommen sollen. Und immer wieder, wenn ich dann versuche, das zu erklären und versuche, Beispiele zu finden und versuche, das zu sagen, dann denke ich manchmal, jetzt kriege ich irgendwann mal einen Knoten in die Zunge. Ja? Weil ich denke, ich müsste noch mal anders und noch mal treffender und bestimmender und für den Menschen angemessener sagen. Und irgendwann merke ich, ich drehe mich im Kreis. Ich kann es nicht mehr anders sagen, Herr. Wenn du es jetzt nicht aufschließt, dann passiert nichts. Also was muss ich machen? Was muss ich machen? Was müssen wir miteinander machen? Herr, beten wie die Weltmeister. Beten wie die Weltmeister. Sag, erbarm dich darüber, du hast doch bei uns das auch getan. Du hast doch auch damit beschenkt. Erbarm dich doch darüber, dass der ein und andere das erleben darf. Du bist in meine Biografie hineingetreten. Und darum ermutige ich Sie an diesem Abend, das ganz konkret zu tun für den nächsten Sonntag, für den Abschluss dieses Glaubensgrundkurses. Aber es auch wieder neu zu tun, für die Menschen in ihrem Umfeld, für die wir manchmal schon so müde geworden sind. Wir denken, Mensch, da tut sich ja doch nichts. Nein, es muss ein Wunder passieren. Es muss ein Wunder passieren. Und dann erlebt hier dieser Mann, wenn Gott in meine Biografie hineintritt, dann kann ich meine Biografie aushalten. Das ist ja erstaunlich, nicht wahr? Dass er jetzt so in einer Klarheit auch von den biografischen Teilen seines Lebens sprechen kann, mit denen er nun wirklich keinen Staat machen kann. Wirklich nicht. Weil er weiß, darüber ist Reinigung geschehen. Da ist Vergebung geschehen. Und da gibt es Biografien unter uns, da kann man von viel Schrott erzählen, was man sich geleistet hat. Richtig. Mann, was habe ich alles falsch gemacht? Und das kommt immer wieder auch in Biografien vor. Aber es gibt auch viele Biografien, wo gar nicht der große Schrott, das große Drama, die unglaubliche Sünde passiert ist, sondern wo man einfach nur sagen muss, ich habe tausende von Tagen eigentlich verluddert. Einfach nur so weggelaufen, ohne dass Christus die Mitte war. Wie auch immer. Zu wissen, da steht reinigend Jesus dafür da. Ich kann meine Biografie aushalten. Ich kann auch den Lebensschmerz aushalten. Man spürt es ja bei Paulus, dass der Lebensschmerz über seine Biografie bis zum letzten Timotheusbrief, also ziemlich am Ende seines Lebens, ihn immer wieder neu umgetrieben hat. Mensch, wie konnte ich nur so vernagelt sein, so verrückt sein, so den Leib des Christus schädigen? Ich, wie konnte ich nur? Ich kann den Lebensschmerz aushalten in der Rechtfertigung in Christus. Und ich kann transparent leben. Ich muss das nicht mehr verschweigen. Sag, so war's, das habe ich gemacht. Über all dem steht, du bist in meine Biografie hineingetreten. Lobpreis dieses Gottes und fürbittendes Eintreten für die, die eben diese Beziehung zu Christus, dieses Geschenk noch nicht erlebt haben. Also lasst uns wieder neu miteinander beten. Für Menschen, für die, die noch keine Beziehung zu Christus haben, in deren Leben Christus noch nicht so für uns erkennbar hineingetreten ist. Das Zweite, was man jetzt über diesen Mann hier sagen kann, der erste Satz war, du bist in meine Biografie hineingetreten. Und der zweite Satz wäre dann, du kennst das Handicap meiner Biografie. Du kennst das Handicap meiner Biografie. Es ist ja jetzt eindrücklich, wie hier Paulus das klar macht, was mit ihm passiert ist. Das uns hier zum Ausdruck bringt, das, was vor Damaskus passiert ist, ist zu unterscheiden von einer normalen Jesusbekehrung. Natürlich ist Paulus da zum Glauben gekommen, richtig. Aber die Hinführung des Apostels Paulus zum Glauben war gleichzeitig eine ganz besondere, einzigartige Berufung zum apostolischen Dienst. Also es ist mehr, Anführungszeichen, als nur, dass jetzt einer weiter auch an Jesus glaubt. Sonst besteht eine ganz besondere Berufung zum apostolischen Dienst. Und deswegen bringt er auch zum Ausdruck, das, was ich jetzt euch sage, habe ich nicht irgendwo gelernt, da gab es keine Hochschule für Theologie, wo ich mal ein paar Semester Evangelium gelernt habe, sondern es wurde mir selber geoffenbart. Es kam nicht von Menschen, es kam vom lebendigen Gott. Jesus Christus selbst hat mir sein Evangelium geoffenbart. Und wir erfahren ja ein klein wenig in der Apostelgeschichte von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Nicht nur Kapitel 9, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt Begegnung mit dem Auferstandenen. Ja, Gespräch des Apostels Paulus mit Jesus, dem Auferstandenen. Lesen Sie mal nach im 22. Kapitel der Apostelgeschichte, wird das eindrucksvoll berichtet, wie Jesus dem Apostel Paulus dann begegnet ist. Und deswegen erklärt er auch und macht das deutlich. Er ist sich seiner Berufung gewiss und geht dann nun ganz sicher und souverän seinen Weg. Gott hat mir seinen Sohn geoffenbart. Die Art, wie er das hier macht, erinnert uns an zwei verschiedene Bereiche. Wenn er hier sagt, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich durch das Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, dann erinnert das zum einen an eine klassische Berufung eines Propheten im Alten Testament. So wurde ein Prophet im Alten Testament berufen. Da können Sie nachlesen, bei Jeremia zum Beispiel, bis in die Formulierungen, genau so nimmt er es auf. Also er sieht sich in dieser Reihe der Berufungen eines Propheten des Alten Testamentes. Und er nimmt fast wörtlich Formulierungen auf, die Jesus einem anderen Apostel gesagt hat, nämlich dem Apostel Petrus. Das heißt nämlich in Kapitel 16 des Matthäusevangeliums, da sagt Jesus zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Mein Evangelium ist nicht von Menschen. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, dieselbe Art und Weise, wie Jesus in sein Leben des Petrus hineingeht, dieses eigentlichen Kernapostels, ja, aus dem Denken der Gemeinde, in gleicher Weise hat Gott in das Leben des Apostels Paulus hineingegriffen. Also zum einen vergleicht er sich mit den alttestamentlichen Propheten und zum anderen vergleicht er sich mit den anderen Aposteln, wenn er hier seine Berufungsgeschichte erzählt. Aber Sie kennen ja Paulus gut genug. Und denken Sie nicht auch manches Mal, wenn Sie an solche Passagen kommen, ach, Schon wieder muss der Mann sich verteidigen. Schon wieder muss der Mann sich verteidigen. Ist wieder mal soweit. Wir könnten ja jetzt in fast jedem Brief des Apostels Paulus, irgendwie eine Passage finden, ein Anklang finden, wo wir einen Eindruck haben, jetzt muss er sich schon wieder verteidigen. Er muss sich verteidigen für seine Vorgeschichte, bevor er zum Glauben an Jesus Christus kam, für seine Verfolgung der Gemeinde Jesu. Er muss sich verteidigen über seine komische, eigenartige, späte Berufung, über das Apostolat, dass er sich anmaßt, auch ein vollwertiger Apostel zu sein. Er muss sich verteidigen wegen seinem Schwerpunkt Heidenmission. Er muss sich verteidigen wegen seinem ganz besonderen Lebenswandel. Warum läuft da keine Frau mit und warum lässt er sich nicht bezahlen für sein ganzes Ding? Er muss sich verteidigen für seine Verkündigung. Andauernd ist dieser Mann in einer gewissen Verteidigungsposition. Man ist manchmal zwischen Trauer und Ärger. Jetzt lass doch mal den Mann in Ruhe arbeiten, denkt man. Nein, überall muss er sich verteidigen. Hätte das denn nicht Gott anders machen können? Den ganz glatt berufen, einen anderen von den Zwölfen da rausnehmen, die, ne, verstehen Sie? Hätten wir ja nicht so vermisst. Und den einen von den Zwölfen sein lassen, der wäre glatt mitgelaufen. Hätte nie sich verteidigen müssen über die späte Berufung, Damaskus hin, Damaskus her, das hätte er auch verkraftet, sondern er wäre einfach ein Normaler von den Zwölfen gewesen. Was soll das? Und das ist wie ein Handicap. Es ist wie ein Handicap. Denken Sie mal an die korinthische Gemeinde. Da konnte der Mann nicht mehr auftauchen wegen dieses Handicaps. Überall muss der Mann sich verteidigen. Und das zu begreifen, das zu sehen, hilft uns, es hilft uns. Du kennst das Handicap meiner Biografie. Jetzt brechen wir das ganz, 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 ganz weit runter. 50 Cent, ja. Wir sind keine Apostel und sonst irgendwas. Du kennst das Handicap meiner Biografie. Es gibt ja nachgeordnete, unwichtige, untergeordnete Handicaps, Sachen, Kleinigkeiten, die sind so ein bisschen störend, die hätten wir gern anders gehabt in unserem Lebenslauf und im aktuellen Leben mit Jesus. Aber dann gibt es so richtige Einschränkungs-, so Behinderungsgrade, die wirklich heftig sind. Sachen, die wir richtig bescheuert finden. Natürlich ist das sehr subjektiv, klar. Manche Sachen, die sind für alle offensichtlich. Manche Sachen, die wissen wir nur selber von uns. Manchmal ist auch eine Mischung. Natürlich wissen wir, dass manche, wenn wir mit unserem Handicap kämen, sagen würden, ja, deine Probleme hätte ich gern. Das hilft aber gar nicht, weil wir uns mit dem Handicap empfinden. Sagen, wenn das nicht wäre, ja, dann Herr. Dann wäre ich auch viel idealer für dich, Herr Jesus. Viel idealer. Jetzt muss ich dich zumuten mit meiner Biografie, die, wenn ich sie geschrieben hätte, ganz anders aussehen würde. Das eine, was da zum Tragen kommt, tatsächlich, Jesus verbindet sich, wie sagen wir so neudeutsch, identifiziert sich tatsächlich mit diesen realen, echten Biografien inklusive Handicap. Auf der Rückfahrt von Hamburg kam eine recht resolute Zugchefin auf mich zu, um meinen Fahrschein da zu kontrollieren, diesen klassischen Computerausdruck, den man dann mit Ausweis gegenchecken muss, ob man es auch wirklich ist. Und ich reiche ihr meinen Personalausweis und sie teilt mir mit, das stimmt nicht überein. Ich dachte, ich bin doch schon hingekommen damit. Ich habe mich ja nicht geändert bei der Rückfahrt, aber der Hinfahrt hat der Herr Kollege das nicht so gründlich gelesen wie Sie. Und dann fing sie an zu grinsen. Ich dachte schon, gut, ich werde nicht rausgeschmissen auf dem fahrenden Zug. Ich habe vielleicht noch eine Chance. Und dann sah sie im Adressfeld, da wo mein Name eingedruckt war, da hieß es Herr Langensteinbacher Höhe. Ich habe nachher noch nachdenken müssen, dachte, bei aller Identifikation. Es gibt gewisse Grenzen. Und dann dachte ich an meinen Herrn. Dachte, dem ist das nicht schade, mit mir identifiziert zu werden. dem macht das nichts. Ich hätte so gerne eine andere Biografie, ein paar andere Dinge, andere Sachen, andere Eigenschaften, Lebensläufe, Möglichkeiten, Fähigkeiten. Du kennst das Handicap meiner Biografie. Herr, es wäre doch viel einfacher. Für mich wäre es doch viel einfacher. Und für andere mit mir wäre es auch einfacher, wenn ich das Handicap nicht hätte. Und zudem, Herr, ich wäre viel effektiver. Ich wäre auch viel weniger eingeschränkt. Ich könnte noch viel mehr für dich machen. Ich könnte ganz anders auftreten, leben und dienen. Herr, wie viel Platz könnte ich mir in meinen Briefen sparen, sagt der Apostel, wenn ich dauernd seitenweise mich da verteidigen müsste. Wenn ich das so könnte, wenn ich so wäre, wenn das nicht zu mir gehören würde, wenn das anders gelaufen wäre, wenn ich das los wäre, ach, Sie können das jetzt Punkt durchziehen. Und dann würdest du begreifen, nein, er identifiziert sich genau mit dieser Handicap-Biografie und lässt sie auch dem Apostel. Er lässt sie ihm, er nimmt ihm das nicht weg. Und natürlich dürfen wir fragen, warum nicht, Herr, warum nicht? Und ich denke, wir liegen richtig, wenn wir sagen, einer der Gründe, warum er ihm das Handicap nicht wegnimmt und warum er uns unser Handicap nicht wegnimmt, ist, dass dadurch eine ganz enge Bindung an Jesus geschieht. Eine ganz enge Bindung an Jesus geschieht. Denn wenn das Handicap nicht wäre, wenn Sie und ich besser, idealer, glatter, besser zu transportieren wären, Sie kennen sich doch ein bisschen und ich kenne mich doch ein bisschen. Wie schnell fände dieser Subjektwechsel in uns statt, nicht wahr? Wer macht denn was? Wer kriegt denn was hin? Wer ist das große Subjekt, nicht wahr? Und jetzt komme ich meinem Handicap beständig an diese schmerzhafte Stelle und werde dich immer wieder an das entscheidende Subjekt einer geistlichen Persönlichkeit erinnert. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, ja, doch, nun nicht ich. Der Christus lebt in mir, in dem Typ mit Handicap. Das Handicap bindet sie an den Christus. Stellen Sie sich darauf ein, er nimmt es ihnen nicht weg. Er hält sie mit diesem Handicap genau so fest, wie den Apostel auch. Du kennst das Handicap meiner Biografie. Und das dritte, der dritte Satz würde dann heißen, und du hast meine Biografie neu gefüllt. Du hast meine Biografie neu gefüllt. Jetzt legt er los, der Mann. Man spürt, das Glauben an Jesus Christus ist für ihn kein Nebenthema. Natürlich würden wir sagen, das ist auch so ein klassischer Hauptamtlicher, das ist sein Job, sich darum zu kümmern. Aber ich denke, wir wissen, da schlägt das Herz des Apostels. Und wenn er eine klare Sicht der Dinge hat, wenn er Dinge von Gott gezeigt bekommen hat, dann geht er messerscharf durch. Er geht hier gegen diese Pseudo-Brüder vor. Er kämpft fürs Evangelium. Er bleibt menschenunabhängig. Er lässt in keinen Augenblick irgendwie was wackeln, wenn es ums Zentrum des Evangeliums geht. Da merken wir, da schlägt sein Herz. Wenn es um Jesus und das Evangelium geht, da schlägt das Herz des Apostels. Und deswegen entdecken wir das ja auch, wie er dann erklärt, wie er da klar und deutlich steht. Du hast meine Biografie neu gefüllt. Das bestimmt alles. Das bestimmt alles. Dafür lohnt es, doch den ganzen Einsatz zu geben. Dafür lohnt es auch zu kämpfen, sagt uns hier der Apostel. Da haben wir auch Jesus im Rücken unseres Lebens. Und dann auch zu merken, Mensch, ich will mich nicht von anderen Dingen so stark füllen lassen, sondern wirklich neu wieder das hören, dass die Füllung von Jesus in mein Leben hineinkommt. Sie kennen das und ich kenne es auch. Das Leben taktet so, dass wir, wenn wir nichts tun, gefüllt werden von Vordergründigem. Haben Sie sich auch mal den Eindruck, Jesus ist zu leise? Er tritt nicht klar genug auf. Er müsste noch ein bisschen deutlicher sie machen. Er müsste sich besser vermarkten lassen. Er müsste einen besseren Auftritt haben, dass er bei mir auch wirklich durchdringt durch meinen ganzen Salat. So viel Vordergründiges ist da, dass oftmals das Wesentliche, die Füllung meiner Biografie durch Jesus, die fällt dann so unter den Tisch. Klar, nach 12 Jahren, man steht dann nach dem Gottesdienst da, ist natürlich ein großes Händeschütteln und Austauschen und Angucken und Betrachten und kurz Sprechen. Und das gehört dazu, das habe ich auch erwartet, da bin ich mit offenem Visier hineingegangen, diese Phase des Austausches, das war klar. Und dann merkte ich in diesem Austausch nach dem Gottesdienst da in Hamburg, Mensch, Andreas, du musst aufpassen. Da gibt es so ein paar Vordergründige. So ein paar Vordergründige, die meinen das nicht böse, nicht falsch verstehen. Aber von ihrem Charakter und von ihrer Art, da stehen die da. Und dann ist das bisschen Zeit, was da war, ganz, ganz, ganz schnell weg. Man muss dann gucken, dass da jemand vielleicht in der zweiten, dritten Reihe steht, der die ganzen Vordergründigen nicht wegkriegt, nicht wahr, und nicht durchkommt. Und da muss man mal diese Vordergründigen ein bisschen zur Seite schieben, um an die Hintergründigen hinzukommen. Und das geschieht, glaube ich, bei Jesus in ihrem Leben auch. Muss man machen. Muss man ganz bewusst machen. Damit wir nicht von Falschem gefüllt werden. Von Falschem gefüllt werden. Und dann traurig sind, weil wir merken, das, was hier in der Apostelpause über die Maßen erfüllt hat, das ist bei uns nur ganz rudimentär da. Nein, wir spüren bei ihm, du hast meine Biografie neu gefüllt. Und so bleibt es unsere Aufgabe, unser Wunsch. Und es ist auch ein kleiner täglicher Kampf. Ja, ein kleiner täglicher Kampf. Durch das Vordergründige hindurch auf das Eigentliche zu kommen. Auf die Jesusfüllung, auf ihn in unserem Leben. Haben Sie Ihr 50-Cent-Stück? Wir können es uns nochmal bestätigen lassen, wenn wir jetzt gleich eingeladen sind zur Gemeinschaft an seinem Tisch mit unserem Herrn und Haupt, mit Jesus Christus. Dann können wir uns nochmal bestätigen lassen. Du, Herr Jesus Christus, bist in meine Biografie hineingetreten. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und falte meine Hände für Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Du, Herr Jesus Christus, kennst das Handicap meiner Biografie, was ich so gerne los hätte. Aber dadurch bindest du mich an dich und hältst dein Subjekt in der Mitte. Und das soll so sein. Ich bestätige es dir, indem ich teilhabe an Brot und Wein. Und du sollst auch meine Biografie füllen. Dring durch alles Vordergründige auf dich, Herr Jesus, dring durch. Ich lade Sie ein, das noch einmal sich bestätigen zu lassen, in der Gemeinschaft, an seinem Tisch. Wir beten. Wir staunen über diese Biografie dieses Mannes, mit all dem, was du in diesen Menschen hineingelegt hast. Wir staunen über dein einzigartiges Handeln an ihm, wie du dir dieses Werkzeug herausgeholt hast und auch brauchbar gemacht hast für deinen Dienst. Und wir brechen das runter für uns, Herr Jesus Christus, an diesem Abend. Und die weitaus meisten unserer Mitte, die das erlebt haben, dass du in ihre Biografie hineingetreten bist, sitzen da und stehen da und danken dir, dass du das getan hast. Wir beten dich darüber an. Und wir machen uns eins für Menschen, die uns lieb und wert und wichtig sind und die auch in unserem Haus sind und die auch im Glaubensgrundkurs sitzen, dass du ihnen das schenkst, was du uns geschenkt hast, dass du in ihre Biografie hineintrittst. Und dann kennst du unser Handicap. Du weißt auch das, wo wir dich schon so oft gebeten haben, dass es weg wäre, dass es anders wäre. Und du lässt es und bindest uns an dich ganz eng. Ohne dich kriegen wir es nicht hin. und du bist es, der die entscheidende Füllung unseres Lebens sein will. Verzeih, wo das Vordergründige uns so zupflastert, dass du, Herr Jesus, kaum mehr durchdringst. Lass dein Geist in dieser hartnäckigen, andauernden Weise in uns wirken, dass immer mehr Jesus Füllung unser Leben bestimmt. So danken wir dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, und wollen mit diesen 50 Cent weitermarschieren, mit unserer Biografie, von dir gefüllt und bestimmt, lebend zu deiner Ehre. Hab Dank. Amen.